Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, auf die ich mich mit Blick in diese Runde tatsächlich sehr freue. Ausschließlich Frauen zu Gast haben wir nicht oft. Ist tatsächlich Zufall, aber ein schöner Zufall, gestern auch schon. Und wir begrüßen gleich zu Beginn Julia Löhr, Wirtschaftskorrespondentin bei den Kollegen der FAZ, die neulich einen Kommentar geschrieben hat, dessen Überschrift, die ich finde, sehr gut auch zu dieser Sendung passt. Union und SPD haben den Schuss gehört. Das war die Zeile mit Blick auf die neue Grundsicherung, aber auch auf die Einführung der sogenannten Aktivrente. Vielleicht sagt sie, hören wir jetzt endlich mal auf mit dieser Idee, dass man nur ein paar Gutverdiener immer weiter schröpfen muss und dann können wir auch auf Reformen verzichten. Wenn wir so weitermachen, sagt sie, dann haben nämlich die Gutverdiener irgendwann einfach keine Lust mehr, in Deutschland zu arbeiten und das wäre fatal. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Sieht sie das auch so, wollen wir diese Frau fragen über die Julia Löhr. Ihrerseits sagt, sie wirkt gerade so befreit. Im Grunde ist sie im Moment das freie Radikal ihrer Partei. Und tatsächlich nur ein paar Sätze aus den letzten Wochen reichen, um zu verstehen, was sie meint. Wir führen Hyperventilationsdebatten, hat sie neulich gesagt. Oder solange wir Grüne als Elitenpartei wahrgenommen werden, können wir uns das mit der Mehrheitsfähigkeit in die Haare schmieren? Oder auf die Frage nach ihrem größten Versäumnis, das ist interessant als Parteichefin, wir haben viel zu lange den Eindruck erweckt, dass wir meilenweit weg sind vom Alltag der Leute. Gibt ein wirklich gutes neues Buch, sie im Gespräch mit einem der renommiertesten Soziologen des Landes, mit Steffen Mau. Da geht es noch deutlich tiefer. Herzlich willkommen, Ricarda Lang. Danke. Ja, und auch der folgende Satz würde gut in dieses Buch passen. Differenzierung und Sachlichkeit sind in der öffentlichen Diskussion zu einem raren Gut geworden. Stammt aber nicht von Ricarda Lang, sondern von Hanna Bethke, die für die Kollegen von Welt und Welt am Sonntag arbeitet und die sagt, unsere Debattenkultur geht gerade wirklich kaputt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die linke Seite wirklich verstanden hat, wie viel Selbstanteil sie daran hat. Denn sie bezichtigt immer noch die Rechten, aus allen Themen einen Kulturkampf zu machen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, Kulturkampf ist das Stichwort, das direkt zu Frauke Brosius-Gersdorf führt. Als bekannt wurde, dass sie Richterin am Bundesverfassungsgericht werden sollte, machten sehr schnell Falschbehauptungen über sie die Runde. Nur wenig später musste ein ganzes Land miterleben, wie eine renommierte Wissenschaftlerin plötzlich als Linksextremistin dastand. Am Ende sogar inklusive Plagiatsvorwurf. Es war dann hier in dieser Sendung, in der sie versucht hat, ein paar Dinge richtig zu stellen. Und es wurde bei aller Professionalität und Distanz der öffentliche Moment, der uns beiden, glaube ich, damals tief unter die Haut gegangen ist, weil klar war, worum es ging. Wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen. Deshalb umso herzlicher willkommen in der Sendung. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Wir haben uns gerade darüber unterhalten. Gestern 4 Frauen in der Sendung, heute wieder 4 Frauen. Und Sie sagten, ich glaube, Julia Löhr war es, sagte, das ist ungewöhnlich, denn gerade erleben wir gesellschaftlich genau das Gegenteil. So ein richtiges Rollback. Ich war völlig fassungslos, weil ich das selber so nicht wahrnehme. Erleben Sie das so? Wo nehmen Sie das wahr? Dass Frauen sozusagen wieder, so habe ich Sie verstanden, rausgedrängt werden.
Ja, sie werden, ich würde nicht sagen rausgedrängt, aber sie werden weniger sichtbar. Also jetzt bei Veranstaltungen in Berlin, sei es jetzt bei Regierungsmitgliedern oder eben jetzt auch bei parlamentarischen Abenden der Wirtschaftsverbände. Das ist schon alles sehr männlich. Es gibt wenige Frauen. Also wir erinnern uns an diesen Investorengipfel, den Merz im Kanzleramt veranstaltet hat. Lauter Männer auf der Treppe, eine Handvoll Frauen so zur Garnitur an den Seiten. Also das, ich finde, das ist eine Entwicklung, die nicht in die richtige Richtung geht. Und mein Gefühl ist aber, dass viele Männer da gerade ganz froh sind, dass jetzt auch mal wieder ihre Zeit ist. Und bei parlamentarischen Abenden ist es ähnlich. Ja. Also man ist sehr viele Männer. Klar, es spiegelt natürlich auch die Strukturen in der Wirtschaft wieder. Aber von daher ist es tatsächlich ungewöhnlich, dass wir jetzt hier eine so weibliche Runde sind.
Wie ist das, weil hier die zwei Journalistinnen sitzen, wie ist denn das in den Redaktionsstuben? Bei der FAZ Welt am Sonntag.
Ja, also jetzt sind wir beide in bürgerlichen Medien beheimatet, ja, die in den obersten Führungsetagen rein männlich besetzt sind, also fast jedenfalls. Also insofern sind wir, was diese Frage betrifft, glaube ich, nicht Repräsentantinnen progressiver Unternehmensführung. So viel kann man, glaube ich, diplomatisch sagen. Aber wo ich Frau Löhr zustimmen würde, es gibt so eine Art von schleichender Entmachtung. Das ist so ein ganz subtiler Prozess. Das kann man nicht so mit Händen greifen. Insofern wundert mich das nicht, dass Sie das vielleicht nicht so wahrnehmen, weil das jetzt auch nicht, es gibt ja jetzt nicht diskriminierende Handlungen. Da sind wir ja auch schon gesellschaftlich zum Glück weiter. Mhm. Aber auch ich nehme ein Rollback wahr, was sich auch im Habitus widerspiegelt. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen, also fast so nach so einem linksradikalen Jargon, so meine ich das aber nicht. Also mit dieses,
die Jungs treten wieder breitbeiniger auf, oder
ja,
was?
Also schon die Art und Weise, wie sie sich körperlich geben, wie sie breitbeinig zum Beispiel in Konferenzen dastehen oder in bestimmten Veranstaltungen dastehen. Ja. Das sind so kleine Dinge, die aber doch die Atmosphäre ausmachen und die auch darüber entscheiden, wie wohl sich Frauen fühlen und ob sie in diesem beruflichen Bereich weiterarbeiten wollen oder nicht. Und ich höre aus vielen Betrieben, dass solche Dinge sukzessive stattfinden. Und das ist eine Reaktion auf ein Pendel, das lange Zeit nach links zu weit ausgeschlagen ist.
Nach dem Motto, der Zeitgeist war weiblich.
Genau. Oder mit diesen Diversitätsgeboten, dass es dann irgendwie schon ein Akt der Diskriminierung darstellt, wenn man bestimmte Sprachregeln nicht verwendet oder wenn man vielleicht einen Regenbogenaufkleber irgendwo nicht haben möchte. Mhm. Das ist mir jetzt wiederum viel zu weit gegangen, so in linker identitätspolitischer Manier. Aber das bedeutet ja nicht, dass man jetzt alle Errungenschaften der Emanzipation wieder abbauen soll.
Das ist der Punkt, der mich gerade so erschüttert hat, Frau.
Aber ich würde schon auch, also ich würde jetzt nicht nur den Männern die Schuld geben, sondern ich finde das im Kabinett ganz interessant. Das ist ja ein durchaus gemischtes Kabinett, viele weibliche Kabinettsmitglieder. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, wer ist in der Öffentlichkeit präsent? Es ist der Kanzler, es ist sein Kanzleramtschef, es ist Herr Wadephul, es ist vielleicht noch Herr Dobrindt. Aber ich weiß nicht, die ganzen... Frau Baas ist jetzt mal ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, war es aber auch lange Zeit nicht. Mhm. Aber es ist schon so, dass viele der weiblichen Kabinettsmitglieder jetzt auch nicht unbedingt die Öffentlichkeit suchen.
Das ist wahr.
Ich weiß nicht, wenn man jetzt draußen fragen würde, wer ist die Justizministerin?
Jemand, der hier sitzt, kann ich das sagen.
Ja, also das, ich glaube, auch da wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn die Frauen dann ein bisschen mehr aus sich herausgehen und ein bisschen mehr auch aus ihren Häusern machen und ihnen zu Gewicht verhelfen.
Das sieht man ja tatsächlich auch mit Blick auf den Koalitionsausschuss. Also während das noch relativ paritätisch zugeht, wenn man das Gesamtkabinett anschaut, wenn man dann auf den Koalitionsausschuss schaut, also da, wo tatsächlich der Großteil der Macht liegt, wo die zentralsten Fragen entschieden werden, auch die schwierigsten Entscheidungen getroffen werden, da sitzt eine Frau mit am Tisch. Das ist Bärbel Baas. Das war in der vorherigen Legislatur noch deutlich anders. Und das ist natürlich schon was, woran man sich jetzt wieder gewöhnt. Hat abgenommen. Also der Frauenanteil von der letzten Legislatur zu dieser Legislatur hat nochmal abgenommen. Das liegt zum einen daran, dass die AfD in sehr geringen Frauenanteil hat, auch die Konservativen bringen aber wenig Frauen mit. Und da würde ich auch sagen, dass man das durchaus in der Debatte spürt. Ich nehme es als sehr ambivalent wahr. Also ich finde, es gibt gewisse Fortschritte, die sich auch halten. Auch wenn ich jetzt auf meine Rolle in der Politik schaue, da muss man manche Kämpfe, die Frauen noch Anfang der Nullerjahre, in den 90er Jahren führen mussten, überhaupt ernst genommen zu werden, nicht so führen. Aber ich glaube, gerade diejenigen, die eigentlich auf dieses Frauenthema eh keinen Bock hatten und das so ein bisschen aus Zeitgeistgründen mitgemacht haben, weil man will ja gerade nicht schlecht dastehen, die wittern jetzt so ein bisschen Morgenluft und haben das Gefühl, ach, jetzt kann man diesen Kladderadatsch endlich wieder zur Seite schieben. Und damit werden halt auch sehr grundsätzliche Fragen von Gleichberechtigung einfach wieder zur Seite geschoben.
Also, dass sich sozusagen ein Männlichkeitsbild verändert hat, das kriegt man mit, reicht ein Blick ins Fitnessstudio, dann sieht man, was sozusagen neues Selbstverständnis ist. Aber sozusagen diese Schere, die Männer dann offenbar dann immer noch im Kopf haben, das ist jetzt dieses Gedöns, das kann jetzt mal weg, so wie Sie es gerade formuliert haben, das nehme ich überhaupt nicht so wahr. Ich dachte, wir sind deutlich, deutlich weiter. Wie ist das im Wissenschaftsbetrieb, Frau Ambrosius-Gersdorf?
Also der Wissenschaftsbetrieb ist da vielleicht irgendwie eine Sonderrolle. Natürlich haben wir auch da, wenn ich jetzt auf die Restwissenschaft gucke, keinen Frauenanteil, der bei 50% liegt, wie es der Bevölkerung entsprechen würde. Ich finde es eher interessant, also so ein Rollback in meinem Bereich nehme ich nicht wahr, aber das ist vielleicht auch ein Sonderbereich. Wir bemühen uns schon sehr, Frauen zu fördern, auch in die Wissenschaft reinzubringen. Mal klappt das nicht. Wir haben natürlich auch Quotenregelungen bei gleicher Eignung. Aber was ich schon interessant würde, finde, wenn man mal auf die Gesamtgesellschaft guckt und mal auf die Gesamterwerbstätigkeit der Frauen. Da wird immer so die Erwerbsquote der Frauen hochgehalten und wie groß die sich geändert habe in den letzten Jahren.
Ja, da reden wir ganz viel über Teilzeit, ne?
Da reden wir ganz viel über Teilzeit. So. Die Erwerbsquote hat sich verändert, das ist überhaupt gar keine Frage. Sie liegt immer noch ungefähr 7% unter der Erwerbsquote der Männer. Aber wenn Sie dann mal auf die Stundenzahl, die Frauen pro Kopf, die Frauen leisten im Vergleich zu Männern, dann haben wir da einen ganz schönen Gap. Ja, dann sind das 24 Stunden im Vergleich zu 30 Stunden, verteilt auf die Geschlechter. Und Frauen sind Weltmeister am Arbeiten, aber vor allen Dingen in Teilzeittätigkeit und Minijobs. Und das sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Mhm. Und das können Sie dann durch den ganzen Lebenslauf sozusagen ablesen. Die haben einen geringeren Verdienst, die haben eine geringere Alterssicherung und eine stärkere Altersarmut. Mhm. Und wenn wir darauf gucken, hat sich auch gesamtgesellschaftlich, wenn wir jetzt mal auf die Bevölkerung insgesamt gucken und nicht nur auf sozusagen die sogenannten Eliten, eigentlich nicht so wirklich viel getan. Ja.
Interessant, gab neulich eine Meldung aus England, ich habe eine lange Reportage aus England gelesen, in der beschrieben wurde, dass der Gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen in England, sich gerade tatsächlich in der jüngeren Kohorte umdreht, weil Frauen besser ausgebildet sind, weil sie sich in der Schule mehr anstrengen, weil sie dann bessere Karrieren machen und offensichtlich auch besser bezahlt werden.
Aber das ist ja interessant, weil tatsächlich das bisher bei uns noch einen relativ geringen Einfluss hat. Also wir haben ja diese Bildungsexpansion bei Frauen auch gesehen. Also Frauen haben mittlerweile die besseren Schulabschlüsse, Frauen gehen mehr studieren. Auch in Fächern, die klassischerweise als sehr männlich geprägte Fächer in der Naturwissenschaft galten, ist der Frauenanteil sehr hoch geworden. Und das heißt trotzdem nicht, dass sie später dasselbe verdienen. Eben genau aufgrund dieser Teilzeitfälle. Meistens geht das wenn das erste Kind kommt. Also das heißt, man nimmt noch den ersten guten Job an. Da ist es dann auch oft relativ ausgeglichen innerhalb von einem Bildungsgrad. Dann kommt das erste Kind, dann ist es doch die Frau, die in Teilzeit wechselt. Danach ist es schwieriger, zurückzugehen. Der Mann hat in der gleichen Zeit einen Karrierevorsprung gemacht, verdient dann auch ein bisschen besser. Also ich glaube, diese Verbindung, was Arbeit und Familie angeht, das ist immer noch der Casus Knactus, an dem wir bei der Gleichberechtigung verlieren.
Und das können Sie bei der Erwerbstätigkeit auch sehr schön absehen. Also da, wo die Erwerbskluft zwischen Männern und Frauen sowieso schon bei 7% liegt, wenn Sie da mal in die Mütter und Väter mit minderjährigen Kindern 0 bis 3 oder 3 bis 6 reingehen, da ist die Kluft noch deutlich größer. Aber wenn wir die Politik hier schon so sitzen haben, da könnte die Politik ja auch mal was tun. Ich weiß, an Ihnen liegt es nicht, aber was ist denn mit Ehegattensplitting? Was ist denn mit der Ehegattenmitversicherung? Was ist mit einer Reform der Witwenrente? Das sind alles Anreize für einen Ausstieg von Frauen, also faktisch von Frauen, nicht rechtlich aus dem Beruf. Mhm. Und ich finde, da ist die Politik auch wirklich massiv gefordert. Ich meine, die OECD fordert uns fast jedes Jahr auf, da endlich mal ranzugehen. Warum tut sich da nichts in diesem Land?
In meinem Fall überzeugen Sie natürlich einen Überzeugten an dieser Stelle. Ich glaube, es sind tatsächlich zwei Stellen, die man ansetzen müsste.
Die Opposition.
Das eine ist tatsächlich das ganze Thema Betreuungsplätze. Also das ist natürlich die Hauptfrage, finde ich überhaupt einen Betreuungsplatz an dieser Stelle? Da ist mit den jetzigen Geldern im Sondervermögen, wenn das am Ende nicht für Mütterrente ausgegeben wird, sondern tatsächlich auch vor Ort ankommt in Kitas und Schulen, gibt es eine Möglichkeit, sich hier deutlich zu verbessern. Und das Zweite, und da teile ich, wenn wir zum Beispiel das Ehegattensplitting anschauen, müssen wir ja schauen, wir haben uns als Ziel gesetzt, die Erwerbstätigkeit von Frauen zu erhöhen und setzen gleichzeitig staatlich finanzielle Anreize dafür, dass es sich lohnt, zu Hause zu bleiben, weil man am Ende mehr auf dem Konto hat, wenn man weniger arbeitet als Frau. Das ist ja auch einfach widersprüchlich in den eigenen Zielen, kostet Geld an der Stelle und hält die Frauen zu Hause.
23 Milliarden Euro pro Jahr kostet uns das.
Frau Brosius-Gersdorf, ganz anderes Thema. Sie sind diese Woche an die Uni zurückgekehrt. Es war anders vorgesehen. Sie sollten eigentlich in Karlsruhe jetzt anfangen. Wie war das? Wie haben Sie das erlebt?
Also diese Woche hat bei uns das Semester begonnen, haben die Vorlesungen begonnen. In Potsdam, an der Universität Potsdam, genau. Und ich hatte aber auch schon in den letzten Wochen immer wieder einzelne Kurse. Bei uns laufen so die Examenskurse das ganze Jahr durch. Ich habe das als sehr schön erlebt. Ja, es ist nichts, was ich mir gewünscht hatte vorher. Ich wäre sehr gern nach Karlsruhe gegangen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es wäre eine fantastische Aufgabe, enorme Herausforderung, enorme Ehre gewesen. Und ich hätte mich dem mit vollem Arbeitseinsatz gewidmet. Aber so ist es nicht gekommen. Und ich wurde an der Universität fantastisch wieder aufgenommen. Und insofern hat es mir den Einstieg, wenn Sie so wollen, wieder leicht gemacht.
Ist das Thema dort bei den Studentinnen und Studenten?
Das ist Thema, das war die ganzen letzten Monate Thema. Also es hat mich die ganzen letzten Monate stark begleitet. Mhm. Aber von der Seite wirklich also zu 100% positiv. Ich habe es aber auch proaktiv angesprochen bei den Studierenden. Ich meine, das sind ganz junge Menschen. Ich habe da mit 18-, 19-, 20-jährigen Menschen zu tun. Bei manchen war auch eine gewisse Befangenheit, weil sie sich nicht getraut haben, mich von mir aus anzusprechen. Andere haben das getan. Mhm. Insofern habe ich es auch ein bisschen zur Debatte gestellt und habe gesagt, habt ihr Fragen oder haben Sie Fragen? Mhm. Das waren Kampagnen, die da gelaufen sind. Sie haben das mitbeobachtet und so sind wir da auch darüber ins Gespräch gekommen.
Wo haben Sie die Richterwahl, die jetzt stattgefunden hat, wo haben Sie die erlebt?
Ich bin in der Woche, ehrlich gesagt, geflüchtet. Ich habe die auf Sylt erlebt.
Wirklich? Ja. Bewusst?
Ich hab das bewusst so gemacht. Ich wollte in der Zeit nicht in Berlin sein. Ja. Aber ich habe mich gefreut, dass es geklappt hat.
Weil es noch weh tut?
Natürlich tut das ein Stück weh. Also das wäre gelogen zu sagen, dass man alles hinter sich gelassen hat. Ich versuche schon, die Turbulenzen des Sommers hinter mir zu lassen und in Ruhe zu arbeiten. Mhm. Aber das ist nichts, was Sie einfach so abstreifen können, ja, wo Sie sagen, okay, jetzt sitze ich wieder am Schreibtisch, jetzt habe ich meine Studenten, meine Forschung, meine Vorträge, meine Projekte und jetzt ist das alles vergessen. Das kommt schon immer wieder und man erfährt auch immer mehr Details und Hintergründe. Das wird mich schon auch noch lange beschäftigen.
Und was hat Sie letztlich bewogen, die Kandidatur dann zurückzuziehen? Am 7. August, glaube ich, war es.
Genau, ich war ja bei Ihnen, glaube ich, am 15. Juli. Mhm. Und danach hatte ich tatsächlich noch mal Hoffnung, dass es klappen könnte, weil ich so in der öffentlichen Wahrnehmung oder meine Wahrnehmung von der Öffentlichkeit schon eine Wende war. Und das habe ich jetzt auch im Nachhinein von vielen aus der Politik bestätigt bekommen. Und dann war bei mir aber irgendwann der Eindruck sehr stark entstanden, dass ich nicht gewählt wurde, dass die Union mich nicht wählt. Und das waren teilweise öffentliche Äußerungen von Unionspolitikern, die vorher hinter mir gestanden hatten. Das waren aber auch informelle Anzeichen. Und dann drohte das Richterpaket aufgeschnitten zu werden. Ja, da wurde von Einzelnen offen mitgedroht, okay, dann räumen wir sie alle vom Tisch. Das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht, dass sich die Koalitionskrise zuspitzt. Und dann habe ich, Herr Lanz, gedacht, okay, einer muss ja vernünftig sein. Ja? Und wenn Sie keine Wahlchance mehr sehen, dann müssen Sie sich auch nicht noch wochenlang durch den Kakao ziehen lassen.
Haben Sie mit Jens Spahn mal darüber gesprochen?
Jens Spahn hat mich angerufen, ein paar Minuten, nachdem ich zurückgezogen hatte. Aber es war ein sehr kurzes Telefonat. Und da hat er gesagt, dass da nicht alles gut gelaufen sei und dass er das auch bedauere. Aber,
hat er sich entschuldigt?
Nee, Entschuldigung habe ich nicht vernommen. Genau. Aber er hat mich noch mal zu sich eingeladen, das muss ich auch sagen. Da wird noch mal ein Gespräch stattfinden. Und das hatte ich jetzt aber noch nicht. Also insofern weiß ich nicht, was da noch an Erklärungen kommt. Mich würden natürlich auch da noch mehr Hintergründe interessieren. Ja. Noch mehr Transparenz.
Und wie haben Sie die Berichterstattung wahrgenommen? Das war ja ein interessanter Moment. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Wir saßen ja hier in dieser Sendung. Und ich habe diese unvorstellbare Anspannung natürlich bei Ihnen gemerkt. Ich selber war auch deutlich nervöser, als ich es sonst bin, weil ich verstanden habe, worum es Ihnen geht, worum es bei Ihnen geht. Und mir ist dieses Gespräch wirklich Wochen und Monate lang noch nachgegangen, weil ich mir dachte, was ist das für eine irre Situation, in die du plötzlich kommst, dass jemand am Ende versucht, diesen medialen Befreiungsschlag hier zu machen gegen jede Wahrscheinlichkeit, gegen jeden Rat, gegen den Rat der eigenen Familie, gegen den Rat von Juristen, gegen den Rat von Menschen, die im Bereich Justiz unterwegs sind, gegen den Rat von Menschen vom Verfassungsgericht, CDU, SPD, alle sagen, mach das nicht. Und Sie sagen, doch, mach ich. Warum ging es nur so? War das richtig?
Das ist interessant. Ich habe gerade gestern mit jemandem aus der Politik zusammengesessen, Mittagessen gegessen, die mir sagte, als sie das am Morgen gehört hatte, das hat sich ja in Berlin relativ stark wie so ein Lauffeuer verbreitet an dem Tag.
Ich könnte Ihnen Nachrichten zeigen, die auf meinem Handy einschlugen.
Ich kann mich auch an Gespräche
kommt die wirklich, war die häufig am meisten gestellte Frage.
Genau, und die sagte mir dann gestern noch, als sie das hörte am Morgen, dachte sie, um Gottes Willen, was wird das denn? Das kann ja nur schiefgehen. Mhm. Und es gab wirklich praktisch niemanden, der mir zugeraten hat. Für mich war das nach wie vor ein wichtiger Befragungsschlag. Und ich wurde neulich mal irgendwo gefragt vom Journalisten, was würden Sie eigentlich im Nachhinein anders machen? Und ich muss ehrlich sagen, was ich vielleicht sogar im Nachhinein anders machen würde, ich wäre vielleicht, wenn Sie mich eingeladen hätten, früher zu Ihnen gekommen, um rauszutreten aus dieser Opferrolle, aus dieser Position, wo man nur beschmissen wird, wo kübelweise Mist über einem ausgeladen worden. Und ich war mir des Risikos, dass das nicht gut gehen könnte, weil man nicht weiß, wie so ein Gespräch verläuft, weil man nicht weiß, wie man drauf ist. Ich war an dem Abend nicht gut drauf. Ich kam hier ziemlich fertig an. Man weiß das nicht, aber des Risikos war ich mir bewusst und ich würde es immer wieder so machen. Mhm. Und ich wusste auch hinterher, egal was jetzt wird, für mich persönlich war das das einzig Richtige.
Mhm. Ja, ich habe so eine Idee davon, was richtig harter öffentlicher Druck ist. Aber etwas Vergleichbares habe auch ich nie erlebt. Und deswegen nötigt mir das im Nachhinein unglaublich viel Respekt ab. Bis heute. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Hanna Bethke ist hier, die sagt, vieles von der Diskussion damals ist eigentlich symptomatisch für die Art und Weise, wie heute Debatten laufen. Ja, können Sie das mal erklären?
Ja, das ist ganz richtig. Also ich finde, dass der Fall Frau Brosius-Gersdorf einen Tiefpunkt darstellt in den vergangenen Monaten im politischen Berlin. Mhm. Und das liegt aber auch am Verschulden der Union. Ne? Das ist jetzt nicht nur ein Verschulden der Medien. Aber was dann passiert ist, also man muss ja trennen. Man kann jetzt ihre Position kritisieren. Ja. Das ist in der Demokratie ganz normal. Richtig. Es gibt verschiedene Positionen. Ich zum Beispiel habe eine andere Position zum Umgang mit dem Paragraphen 218. Aber ich kann mit dieser Differenz leben und hätte natürlich auch mit der Vorstellung leben können, dass wir eine Bundesverfassungsrichterin haben, die in dieser Frage eine andere Auffassung
damit
hat.
Damit konnten ja auch die CSU leben, damit konnten weite Teile der Union leben.
Offenbar dann ja doch nicht. Und das hätte man im Vorfeld klären müssen, bevor man dann jemanden so ins Rampenlicht laufen lässt und immer weiter beschädigt. Und was dann aber passiert ist, das war ja wie eine Eskalationsspirale und eine Spirale der Ideologisierung, die wir hier auf beiden Seiten beobachten können, hier vielleicht stärker noch im rechten Lager, denn dann ging es plötzlich gar nicht mehr um den Sachverhalt, dann ging es um Abtreibung und Abtreibungsgegner. Dabei ging es in der Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch im Paragraphen 218 ja nicht darum, ich bin zum Beispiel keine Abtreibungsgegnerin, sondern es geht um die Frage, inwieweit sollte man das legalisieren oder nicht? Soll das im Strafgesetzbuch geregelt werden oder nicht? Wie ist das zu sehen? Mit dem
innerhalb der ersten 12 Wochen.
Genau.
Ne? Gestern war Frau von Scheuch hier. Die sagte, nee, ich stehe dazu. Hat ja dann auch mehrfach und immer wieder öffentlich behauptet, das sei die Frau, die dafür wäre, sozusagen bis zum Ende der Schwangerschaft notfalls einen Abbruch möglich zu machen.
Was eine offene Lüge ist.
Was?
Ja, genau, das hat Frau Brosius-Gersdorf auch niemals gesagt.
Aber das behauptet es immer.
Aber das finde ich, das ist symptomatisch für die Debattenverläufe. Es wird sehr schnell kenntnislos einfach drauf losgeredet und polarisiert. Und es hat dann auch, irgendwann kam dann ein Beitrag in der FAZ, der zu Recht darauf hinwies, was dann überhaupt Aufgabe von Bundesverfassungsrichtern ist. Und dass es eben nicht deren Aufgabe sei, ein politisches Programm 1:1 umzusetzen, sondern da geht es um ganz andere Fragen. Und man konnte das ja auch bei vorherigen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts sehen, das ist durchaus nicht immer im Interesse derjenigen Parteien gewesen, die diese Kandidaten nominiert haben. Und das zeigt sich aber in vielen verschiedenen Fragen. Das zeigt sich jetzt eben beim Bundesverfassungsgericht. Das zeigt sich in bestimmten kulturpolitischen Themen. Das zeigt sich auch in der Debatte über Julia Klöckner, finde ich, dort von der anderen Seite. Man muss immer erstmal ideologische Aufräumarbeit leisten, bevor man dann endlich mal zum Kern der Sache durchdringt. Und in diesem Fall ist es mit einem richtigen Verschulden verbunden, wie ich finde, weil eine Person beschädigt worden ist. Ich finde zwar, Frau Brosius-Gersdorf, dass das manches nicht stimmt, was Sie gesagt haben, wenn Sie der Presse vorwerfen, Sie dürften nicht mit anonymen Quellen arbeiten, das würde ich jetzt zurückweisen. Aber auch das kann man ja sachlich führen, diese Auseinandersetzung.
Habe ich aber in der Weise auch nicht getan. Das ist jetzt zum Beispiel eine interessante Frage. Darüber können wir uns jetzt auch
dazu ja nochmal durchgehen.
Ja, aber das war genau der ganz konkrete Fall. Ich habe mich gefragt, ich weiß schon, was Quellenschutz für die Presse bedeutet. Ja? Die FAZ schrieb dann ja auch irgendwann, von Pressefreiheit hat sie keine Ahnung. Ich weiß schon, wie wichtig das ist, anonyme Quellen zu haben und sie auch anonym zu halten. Ich habe mich nur gefragt, was eine Justizministerin, die sich anonym zitieren lässt, relativ frühzeitig in diesem ganzen Richterwahldebakel, was die eigentlich für ein schutzwürdiges Interesse daran haben kann. Und die Frage muss man sich dann, finde ich, schon als Pressestelle auch, als Presseorgan auch stellen, was die für ein schutzwürdiges Interesse und legitimes Interesse daran haben kann, anonym gehalten zu werden. Eine Justizministerin, die für unseren Rechtsstaat steht, warum äußert die sich nicht offen, warum wird sie nicht zitiert und sagt, ich bin gegen Frau Brosius-Gersdorf, weil... Wir reden jetzt über eine Justizministerin, die anonym zitiert
eine
wurde.
Eine hessische FZ. Justizministerin? Wir reden über eine Justizministerin.
Wir reden über eine Justizministerin, genau.
Aber weil gerade die FAZ zitiert worden ist, Sie haben das Wort FAZ nicht in den Mund genommen, Frau Brosius-Gersdorf, in Ihrer Rücktrittserklärung. Sie haben gesagt, erstaunlich ist, dass im Politikteil, in Klammern nicht im Feuilleton, eines Qualitäts- und Leitmediums einzelne Journalisten, nicht Journalistinnen, zunächst Speerspitze in Anführungszeichen eines eher abschneidenden Journalismus waren. So wurde im Blatt das Narrativ einer ultralinken Aktivistin geprägt, obwohl die Verantwortlichen wissen mussten, dass damit ein wirklichkeitsfremdes Zerrbild gezeichnet wird. Jeder wusste auch in dem Fall, wen Sie meinen, nämlich die FAZ. Frau Löhr, Sie stehen jetzt hier bitte nicht, um die FAZ zu verteidigen.
Ich bin Wirtschaftsjournalistin,
sich da um Wirtschaft.
Ich habe nicht über diesen Fall berichtet,
daher... Aber Sie haben es ja gelesen, Sie haben ja auch eine Haltung dazu.
Ich finde, dass man in diesen
Debatten... Und wie es in Ihrer Redaktion diskutiert wurde. Können Sie uns das versuchen mal zu beschreiben? Oder
das kann ich Ihnen tatsächlich nicht beschreiben, weil ich in diesen Diskussionen nicht dabei war. Wie gesagt, ich mache hier in Berlin Wirtschaftspolitik und das ist nicht mein Beritt. Aber was ich in dieser Debatte insgesamt erlebe, ist so eine Art Unversöhnlichkeit. Also man stürzt sich, man betrachtet nur noch einzelne Details, die werden total überhöht, die stehen dann auf einmal für bestimmte Positionen einer Person, einer Partei. Dann werden noch Dinge reininterpretiert, die vielleicht gar nicht tatsächlich dann dafür stehen. Aber und dann entwickelt das eine Eigendynamik und irgendwann ist es dann tatsächlich nicht mehr zu kontrollieren. Und ich glaube, ein Schlüsselmoment war auch diese Szene im Bundestag, als Beatrix von Storch, Sie haben sie schon erwähnt, den Kanzler ja fragte, können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren, Frau Kaprosius-Gersdorf die Wahl zu empfehlen? Und ich meine, er hätte da eine eloquente, diplomatische Antwort drauf finden können, die erklärt, warum er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann.
Der erste Teil war ja auch eloquent.
Und er hat ja einfach nur gesagt, ja. Und das war natürlich auch eine Provokation in Richtung seiner eigenen Fraktion, die ohnehin sehr selbstbewusst ist, wo es ohnehin sehr viele gibt, die da ja ein gewisses Rebellentum in sich tragen, also die jetzt auch nicht unbedingt daran interessiert sind, dass das große Ganze zusammenhält, sondern eben ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen. Und das ist was, ich finde, das hat man schon im amerikanischen Wahlkampf auch gesehen, dieses, man stürzt sich auf ein Detail. Also Tim Walz war auf einmal Tampon-Tim, weil er derjenige war, der durchgesetzt hat, dass auch auf Jungstoiletten Tampons liegen. Was er sonst und was die Demokraten sonst vielleicht alles Sinnvolles getan haben, spielte überhaupt keine Rolle mehr. Und diesen Trend sehe ich tatsächlich auch in der deutschen Politik. Und klar sind wir Medien daran jetzt auch beteiligt. Aber das ist was, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass tatsächlich alle auf allen Seiten, vielleicht weil es auch manche Äußerungen von Ihnen nicht ganz glücklich und etwas zu forsch in dieser ganzen Phase, dass wir alle mal wieder einen Schritt zurücktreten, runter von diesen Bäumen kommen und tatsächlich mal fragen, ist es das jetzt wert? Also es war halt auch völlig unangemessen, jetzt mit Blick auf die Probleme, die wir gerade haben. Wir haben auf der einen Seite Putin, wir haben auf der anderen Seite Trump. Wir haben eine Wirtschaft, die im dritten Jahr da niederliegt und wir diskutieren wochenlang über die Besetzung einer Richterstelle. Und die Koalition zerbricht daran beinahe. Das ist eigentlich völlig irre.
Der Kulturkampf ist offenbar wichtiger geworden als die großen Fragen, um die es wirklich geht.
Ja, das
ist das die Erkenntnis?
Also das war für mich ehrlich gesagt auch, also es waren zwei Dinge schlimm diese Woche. Das eine war ganz konkret, was mit Ihnen passiert ist, für Sie persönlich und natürlich auch, weil viele andere Menschen das sehen. Leute, die sich überlegen, ob sie zum Beispiel für so ein Amt überhaupt zur Verfügung stehen würden. Und ich glaube auch viele Frauen, die einfach überlegen, ob sie in irgendeiner Form eine öffentliche Rolle einnehmen wollen oder nicht. Und auf der anderen Seite, das war eine Haushaltswoche. Da wurde damals der Haushalt diskutiert. Das heißt, man hätte eigentlich Diskussionen darüber führen können, was mit diesen 500 Milliarden jetzt passiert, wo die am Ende auskommen. Wie viel wird in Klimaschutz investiert? Wie gerecht ist schon das Steuersystem? Und stattdessen haben wir eine Woche lang allein über zwei Dinge diskutiert. Und das war Frau Kaprosius-Gersdorf und das waren Regenbogenflaggen. Und Sie haben gerade eben Beatrix von Storch angesprochen, die gestern hier war. Ein paar Wochen davor gab es eine AfD-Fraktionsklausur, wo sie ein Strategiepapier vorgestellt hat, das aus zwei Dingen besteht.
Genau.
Auf der einen Seite mit dem Kulturkampf die demokratischen Parteien auseinandertreiben.
Also SPD und CDU insbesondere auseinanderzutreiben.
Genau, ein bisschen auch die Grünen da mit dabei. Ich glaube, die Linken werden eher als Polarisierungsteil gesehen, als jetzt irgendwie als mögliche Verbündete. Und auf der anderen Seite das Bild zu erzeugen von, die kümmern sich ja nicht um die echten Probleme, von Energiekosten über Wirtschaft bis hin zur Migration. Und wenn ich mir diese Woche als Ganzes anschaue, ist die Strategie perfekt aufgegangen.
Exakt.
Also es hat genau diesen Kulturkampf gegeben. Und auf der anderen Seite konnte man sagen, selbst in der Haushaltswoche, ihr redet doch gar nicht über die Wirtschaft, ihr redet gar nicht über die Bezahlbarkeit des Lebens. Und das müssen wir uns, glaube ich, schon fragen, auch wenn ich in dem Fall das Hauptversäumen natürlich bei Jens Spahn sehen, ja auch sehr stark dafür kritisiert habe, dass er offensichtlich gar nicht versucht hat, seine eigene Fraktion zu überzeugen. Er hätte ja auch mal diese Falschbehauptung widerlegen können. Er hätte ja inhaltlich versuchen können, zu überzeugen. Aber auch, wenn ich auf meinen eigenen Laden schaue, wir springen natürlich auch über viele Stöckchen. Also ne, wir sind ja auch Teil davon. Es gibt immer so ein bisschen die Tendenz, habe ich gerade das Gefühl, im Bundestag, alle werfen sich gegenseitig Empörung vor, alle werfen sich gegenseitig Spaltung vor, während diejenigen, die von Spaltung profitieren, sich dabei ins Fäustchen lachen. Und das ist für mich gerade schon eine ganz zentrale Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass die Themen, die tatsächlich den Alltag der Menschen bestimmen, wir die notwendige politische Aufmerksamkeit bekommen und gleichzeitig diesen Empörungsdebatten auch mal zu entziehen. Ich glaube, ein bisschen muss man dabei auch anfangen, sich selbst an der eigenen Nase zu fassen.
Vielleicht noch eine Frage dazu. Frau Bethke, auch an Sie die Frage. Wie haben Sie die Berichterstattung in Ihrem eigenen Haus wahrgenommen? Welt am Sonntag, auch Bild.
Zur Regenbogendebatte jetzt zu der Richterwahl?
Genau.
Na, also es geht ja nicht jetzt darum, interner die jetzt auszubreiten oder so. Aber
also
ich
gerne,
finde,
aber wenn Sie es nicht können, nein, verstehe ich das.
Aber ja. Nein, also so wie ich es vorhin beschrieben habe, mir geht es eher um eine Entwicklung. Es gibt ja der Startpunkt der Entwicklung, dass man kritisch sich als Journalist über bestimmte Positionen beugt, dass man kritisch auch Kandidaten fürs Bundesverfassungsgericht sich anschaut.
Das
ist alles im Rahmen dessen, was guten Journalismus ausmacht. Es ist dann irgendwann gekippt. Ich kann gar nicht genau sagen, an welcher Stelle das war. Aber wie ich schon gesagt habe, es entfernte sich dann immer weiter von der Sache. Und wir sprachen plötzlich wieder über das Recht auf Abtreibung, wo wir doch zumindest in Deutschland, das ist anders als in den USA, mal viel weiter waren. Und sind plötzlich zurückgesprungen auf ein Schwarz-Weiß-Denken, dass ich der Sache wiederum eben auch gar nicht dienlich fand. Und natürlich haben etablierte Medien daran einen Anteil. Das konnte man sehr deutlich sehen. Ich möchte jetzt aber nicht nur sozusagen dem konservativen Lager hier den schwarzen Peter zuschieben.
Wir reden hier überhaupt nicht über Schuldzuweisungen, aber verstehen, was da passiert ist, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Mal zu kapieren, was da eigentlich wirklich passiert ist.
Weil dann auch der Vorwurf kam, die Union habe sich treiben lassen oder hetzen lassen von rechten Medien. Und dann werden plötzlich in einem Atemzug genannt, News, NZZ und die Welt. Und da bitte ich doch um eine sehr viel schärfere Differenzierung. Das ist einfach nicht richtig, die in einen Topf zu werfen. Und es entschuldigt außerdem auch ein Stück weit die Union. Die Union hat eine Selbstverantwortung dafür gehabt, stabil und umsichtig in dieser Koalition zu agieren. Wenn es da eine Kandidatin gibt, die möglicherweise solche Konflikte hervorrufen könnte, dann muss man das vorher klären und verhandeln.
Ja, aber das Interessante, Entschuldigung, wenn ich einmal kurz dazwischen, Frau Rosius-Gersdorf, wäre wichtig, jetzt einmal zu verstehen. Haben Sie vorher in Gesprächen mit den Parteien, auch mit der Union, darauf hingewiesen, welche Positionen Sie da möglicherweise haben? Also wo es da Schwierigkeiten geben könnte?
Naja, das war nicht so ganz schwer, meine Positionen zu sehen.
Ich weiß, aber war das Thema, das will ich verstehen.
Weil sie alle niedergeschrieben waren.
Weil dann plötzlich alle so taten, als wären sie ganz fürchterlich überrascht.
Mehrere hundert Seiten Bericht.
Sind sie darauf angesprochen worden? Ist das diskutiert worden?
Als Kommission dazu vorgelegt. Und im Übrigen, also ich will noch mal eines sagen, um das ganz klarzustellen, wenn Sie mir den Satz erlauben. Natürlich darf die Presse kritisch Bericht erstatten. Die darf auch Personen, die sich für ein so hohes Amt zur Verfügung stellen, sehr kritisch durchleuchten.
Also
überhaupt
muss,
gar keine Frage.
Muss sie.
Muss, das ist ihre Aufgabe. Was nicht in Ordnung sind, sind falsche Tatsachenbehauptungen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und jetzt bin ich wieder bei dem Qualitätsmedium, ich stehe auch dazu, was ich gesagt habe, und ich würde das immer noch heute so sagen, auch so Bezeichnungen wie linksradikal oder ultralinks müssen irgendwo ein Minimum an Anknüpfungstatsachen haben. Und Entschuldigung, das haben Sie bei mir nicht. Ich will noch mal sagen, dieses Thema Schwangerschaftsabbruch, am Anfang habe ich gedacht, was geht denn hier ab? Wie absurd ist das denn? Nimmt von meiner ganzen wissenschaftlichen Forschung so ein Stück ein. Ich gebe Ihnen recht, ich finde es ein wichtiges Thema, aber es ist nicht das wichtigste Thema, das wir in diesem Land haben. Und Herr Lanz hat es angesprochen, was ich vorgeschlagen habe oder was wir als Kommission von der Bundesregierung der damaligen eingesetzt vorgeschlagen haben, ist, so wurde uns von manchen vorgehalten, ein Reformchen, ein Schritt weiter als die jetzige Rechtslage ist. Und wir haben sehr sorgfältig begründet, warum wir meinen, dass das geht, obwohl es zwei Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen gibt, die das mal anders gesehen haben vor Jahrzehnten. Da musste ich dann in der FAZ noch mal vor gar nicht allzu langer Zeit lesen, nicht von Ihnen, aber in dem Blatt, in dem Sie auch schreiben, das sei natürlich ein Problem gewesen. Und das sei der Unterschied zwischen Frau Kaufhold, die jetzt glücklicherweise ans Bundesverfassungsgericht gewählt worden ist. Wie gesagt, es ist fantastisch, dass die Richterwahl jetzt geklappt hat. Dass ich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kritisiert habe. Ja, mein Gott, das ist die vornehmste Aufgabe der Wissenschaft, ja. Das Bundesverfassungsgericht kritisch zu begleiten, auch wohlwollend zu begleiten. Aber auch deutlich zu sagen, wenn wir meinen, dass Entscheidungen vielleicht nicht so hätten getroffen werden können oder sollen. Und wir reden über zwei Entscheidungen, die vor Jahrzehnten getroffen wurden. Und ich lege mich jetzt mal fest, die so auch nicht wieder getroffen würden. Und noch ein Wort zum Schwangerschaftsabbruch. Im Ergebnis habe ich eine Position vertreten, nämlich die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 12 Wochen, die 80 oder knapp 80% der Bevölkerung
75,
und ein Großteil der Staatsrechtslehre auch in der Dogmatik mitgetragen hat. Und das ist das, was mich an dieser Politisierung der Richterwahl nachdrücklich auch noch beschäftigt. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Wir müssen gucken in die Zukunft, welchen Schaden das angerichtet hat. Man kann sich kritisch mit Positionen auseinandersetzen, aber eine wissenschaftliche Position, die gut begründet ist, die von großen Teilen der Staatsrechtslehre getragen wird, deshalb kann man aus meiner Sicht immer noch nicht eine Richterin ablehnen.
Das ist aber ich habe gesagt,
dass uns das teilweise sogar so vorgehalten wurde.
Entschuldigung, Frau Moses, damit es die Leute verstehen, noch einmal kurz erklären, was war sozusagen das, was neu war, was abweicht von dem, was wir im Moment haben. Im Moment ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche, der bleibt straffrei, aber er ist nicht legal.
Genau, er ist rechtswidrig, er ist nicht legal, wie wir gesagt haben, aber er bleibt unter bestimmten Voraussetzungen straffrei.
Wenn man Beratung und so weiter.
Und Wartezeit und vom Arzt durchgeführt natürlich.
Und das Neue war was?
Das Neue war, dass wir vorgeschlagen haben, dass er nicht mehr rechtswidrig sein soll. Und wir haben das dogmatisch begründet, sondern rechtmäßig. So, nochmal
bis zur 12. Woche.
Bis zur 12. Woche.
Nicht, wie behauptet, bis kurz vor Ende der Schwangerschaft.
Genau, bis zur 12. Woche. Wir haben sogar eine ziemlich starre Grenze auch nach oben. Abgesehen von diesen 12 Wochen, wir haben mit so einem Drei-Phasen-Modell gearbeitet, ab Lebensfähigkeit des Embryos. Ungefähr 22. Woche haben wir gesagt, ist ein Schwangerschaftsabbruch. Grundsätzlich Ausnahme medizinische Indikation.
Und der zweite Gedanke war, so habe ich das verstanden, wenn das legalisiert wird, dann stellt sich die Frage nach der Bezahlung. Dann hätte das die Konsequenz gehabt, dass die Krankenkasse im Zweifel das auch bezahlen müsste.
Genau, das wäre die Konsequenz gewesen. Aber nochmal, das ist mir ein wichtiger Punkt zu der Politisierung der Richterwahl. Das Gefährliche ist, und ich glaube, wir werden erst in Zukunft sehen, was das wirklich angerichtet hat. Für mich ist jetzt als Ersatz eine Richterin gekommen vom Bundesverwaltungsgericht. Was ist denn, wenn die Union das nächste Mal das Vorschlagsrecht hat? Was ist, wenn sie jemanden aus der Wissenschaft beruft? Werden dann die anderen Fraktionen den genauso durchleuchten, die letzten 30 Jahre sich anschauen und irgendeinen Satz hervorziehen, der ihnen nicht passt? Das beschädigt die Wissenschaft, das beschädigt das Bundesverfassungsgericht und ich glaube, es beschädigt im Ansehen der Öffentlichkeit, jedenfalls das, was ich so vernommen habe, auch die Politik.
Vielleicht ein Wort zu diesem inhaltlichen Kern, weil natürlich wahrscheinlich erstmal bei vielen Leuten der Gedanke ist, hey, was ist das für ein Unterschied, ob es rechtswidrig oder rechtsmäßig ist, solange man es machen kann. Das ist tatsächlich zum einen die Bezahlbarkeit, dass es die Krankenkassen das nicht nur in Einzelfällen übernehmen können und auch zum Beispiel die Universitätslehre. Also im Moment werden Schwangerschaftsabbrüche nicht an Universitäten gelehrt und das heißt, dass wir sehr, sehr wenig Ärzte und auch zunehmend weniger Ärzte haben, die es überhaupt noch, also das wäre danach möglich, es würde nicht automatisch passieren, aber es wäre möglich, sehr wenigen Ärzten haben, die es anbieten. Das heißt, mal zum Beispiel in Passau eine Situation, wo man einen Arzt hat, damit er auf die 80 zugeht und das weiterhin praktiziert, weil er überhaupt keinen Nachfolger findet. Die Versorgungslage verschlechtert sich. Ich finde aber das Interessante an diesem Ultralinks, was Ihnen da so als Etikett auf die Stirn geklebt wurde, Sie haben ja klassisch liberale Positionen im gesellschaftspolitischen Bereich, was die Schwangerschaftsabbrüche angeht. Ich würde jetzt aber mal sagen, im ökonomischen, wirtschaftspolitischen Bereich wird es da an schweren Stellen mehr Konflikte mit der Sozialdemokratie geben, als teilweise mit der Union, wenn man auf die Rentenpolitik oder sowas schaut. Also das ist ja komplett absurd, dass man eine Frau, die gesellschaftspolitisch, aber auch ökonomisch klassisch liberale Positionen hat, zur linksradikalen Aktivistin gemacht wird.
Frau Bethke, Sie wollten gerade noch.
Ja, also weil mir das wichtig ist, mir wird ein bisschen zu fahrlässig jetzt darüber gesprochen, was da geplant worden war von der Ampel mit dieser Reform des Paragraphen 218.
Warum fahrlässig? Ich will nur einmal darstellen,
fahrlässig, wie wir darüber reden, als sei das eine Lappalie, als könnte man. Ich fand so
eine Lappalie den Eindruck, ist das nicht. Also,
den
das
Eindruck
hat auch keiner gesagt.
Das gerade ein bisschen als und als
nur
stünde
klar machen,
eine große
was der
Mehrheit.
Unterschied ist, muss man ja verstehen,
ja,
worüber
genau,
wir reden.
Aber Sie beide haben es ja gerade auch bewertet und das ist schon diskussionswürdig und es wurde ja auch eben darüber diskutiert und es ist auch allen Beteiligten, auch der SPD, klar gewesen, dass das ein Thema ist, das hohe Emotionen hervorruft und auch in dieser Frage.
Und man darf die Position auch haben, ne? Das ist völlig in Ordnung. Also die Unionsposition.
Ja, genau.
Und
da geht es nämlich um den Schutz des ungeborenen Lebens. Das ist zum Beispiel auch eine religiöse Frage. Ich zum Beispiel bin ein religiöser Mensch und für mich steht das stärker im Vordergrund, der Schutz des ungeborenen Lebens bis zur 12. Woche. Ich finde das klug geregelt und im Übrigen auch kein Argument, dass dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts Jahrzehnte zurückliegt. Es war ein kluges Urteil und ich finde, es bestand überhaupt gar kein Handlungsbedarf. Mhm. Aber das ist jetzt eben dieser Streit in der Sache, den man ja hätte austragen können. Nur ist es ja völlig gekippt. Es ging dann ja gar nicht um diesen Streit, den wir jetzt hier gerade austragen, sondern es ging nur noch um ihre Person. Und da ist ja etwas völlig aus dem Ruder gelaufen. Und wenn dann jemand angefeindet und persönlich angegriffen wird, dann haben wir etwas nicht gut im Griff. Und dann müssen wir uns hier Journalisten als Medien befragen. Wir müssen uns als Bürger befragen, wenn wir schnell mit Anfeindungen und Aggressivität daherkommen. Und man muss, finde ich, was Frau Löhr auch am Anfang gesagt hat, wieder ein bisschen abrüsten und sich angucken, worum geht es denn hier? Es geht um eine Richterwahl, es geht um die heilige Institution des Bundesverfassungsgerichts. Mhm. Also meine Güte nochmal.
Ich glaube, wir müssen auch von dieser Position, die jetzt auch bei Politikern zunehmend verbreitet ist, wegkommen, dass man quasi nur zustimmen kann, wenn man 100% übereinstimmt mit etwas.
Also das ist dieses Schwarz-Weiß, ne?
Genau.
Also bist du dagegen oder bist du dafür?
Genau.
Nichts dazwischen.
Genau. Und das erleben wir jetzt ja bei sehr vielen politischen Entscheidungen in den vergangenen Wochen und jetzt ja auch wieder ganz aktuell, wenn es zum Beispiel um das Thema Wehrpflicht geht oder Rente. Dieses so, nee, also da ist jetzt ein Detail drin, das geht so nicht und dann können wir das nicht mittragen, statt erstmal in die Auseinandersetzung zu gehen. Warum kam das denn so zustande, miteinander zu reden? Es sind im Moment in Berlin immer sofort alle auf den Bäumen. Und das ist ein Riesenproblem.
Nicht nur in Berlin. Ich finde aber das Problem, nicht nur in Berlin. Bei der Wehrpflicht geht noch deutlich, deutlich tiefer. Also neben dem, dass ja gerade irgendwie die Regierung auch mit ihrer eigenen Position so ein bisschen Lotterie spielt und dass dieser konkrete Vorschlag der Bundeswehrlotterie offensichtlich
ein
abstruser
Signal, ne?
Vorschlag. Also ich glaube, auch also Leute, die man davon überzeugen könnte, zur Bundeswehr zu geben, auch Leute, die man von einer Wehrpflicht überzeugen kann, wird man damit nur vor den Kopf stoßen. Es ist handwerklich schlecht gemacht, aber ich finde vor allem, es wird überhaupt keine Diskussion mit den Menschen geführt, die davon getroffen werden. Also ich glaube, die Regierung hat gar kein Blick gerade dafür, wie es jungen Menschen dieser Gesellschaft geht. Die größte Angst ist die vor Krieg in Europa. Man hätte Anhörungen, man hätte Veranstaltungen machen können.
Man hätte junge Leute dort mal anhören können. Das hat keiner gemacht.
Der Frau, mit dem ich dieses Buch gemacht habe, hat vor kurzem den Vorschlag gemacht, warum nicht Lars Klingbeil und Friedrich Merz sich ein Zirkuszelt mieten und damit durchs Land gehen und überall die 18- bis 20-Jährigen einladen oder die 16- bis 20-Jährigen und mit denen genau diese Debatte führen. Weil die haben Angst vor Krieg. Die haben eine nicht so rosige Aussicht bei der Rente. Die fragen sich, wie ihre Zukunft aussieht. Und dann entscheidet die Politik komplett über ihre Köpfe hinweg. Und ich glaube, wir sehen hier eine Wiederholung von einem Problem, das wir auch bei der Ampel hatten, ne? Dass die Koalitionspartner schon so uneins miteinander sind, dass es so kompliziert ist, zu einem gemeinsamen Punkt zu kommen, dass man alles andere drumherum vergisst. Aber eine Bundesregierung, die aus eigenen Streitgründen nicht mehr in der Lage ist, mit ihren Bürgern zu reden, sich ihren Bürgern zu stellen, die wird diese Bürger verlieren.
Wir müssen gleich noch ein paar Themen auch besprechen. Bürger, Bürgergeld und so weiter. Bürger verlieren. Das ist ist ein Begriff, den Sie mit geprägt haben. Und vielleicht schauen wir da mal ganz kurz rein. Das war ein interessanter Moment nach Ihrem Rücktritt. Bitte schön.
Ich hatte manchmal Interviews in den letzten Jahren, wo ich danach rausgekommen bin und meine Familie mir SMS geschrieben hat, Ricky, du klingst irgendwie wie so ein Roboter. Und ich hatte auch Momente, wo ich selbst aus Interviews gekommen bin und mir gedacht habe, ich glaube mir doch die Hälfte von dem, was ich da gerade erzähle, selbst nicht mehr. Wie sollen es mir dann noch irgendwelche anderen Menschen glauben? Wenn wir so tun, als ob es beim Klimaschutz nur Gewinner gibt und selbst über die Kosten gar nicht mehr reden, dann wird sich die Pflegekraft oder der Busfahrer die Frage, wer am Ende dafür aufkommt, selbst beantworten. Denn ich bin davon überzeugt, wir Grüne können uns das mit der Mitte der Gesellschaft in die Haare schmieren, solange wir als Elitenprojekt wahrgenommen werden.
Was wäre passiert, wenn Sie diese Rede als Parteichefin gehalten hätten?
Ach, das habe ich mich sehr, sehr häufig gefragt. Ich habe meinen Rücktritt nie bereut, nicht einen Tag lang, aber ich hätte manchmal gerne...
Aber sind Sie freiwillig zurückgetreten eigentlich?
Ja. Also natürlich also gibt es Druck in so einer Situation. Also ne, natürlich ist nicht, dass alle sagen, also toll, wie das
so
gelaufen ist. Super, dass wir in Brandenburg aus dem Landtag gefallen sind und in Thüringen auch noch. Aber die Entscheidung haben wir am Ende selbst getroffen.
Das Gesicht von Müller Löhr spricht Bände.
Ich erinnere mich da auch noch dran. Also ne, auch mit Nuripur, den man hier neben mir sitzt,
ist gerade,
das ist ja ein sehr pathetisches Bild an dieser Stelle. Ich meine, wir haben da Montag, Dienstag die ganze Zeit miteinander geredet. Wir saßen in dieser Fraktionssitzung. Er meinte auch nach der Fraktionssitzung zu mir, ich höre dir zu, ich höre mir zu, wir sagen seit Monaten das Gleiche und wir kriegen es nicht hin. Und dann war es für mich schon auch so ein Zeichen, ich glaube, dass die Leute, und das war auch was, das die Ampel geprägt hat, unfassbar frustriert davon sind. Wenn ich an so einem Wahltag meine Stimme abgebe, dann stimme ich ja nicht nur über eine ganz konkrete Konstellation im Landtag ab, sondern auch gebe ein allgemeines Signal der Zufriedenheit. Und wenn ich ein Signal der Unzufriedenheit gebe und wenn ich aus zwei Landtagen rausfalle, ist das ein großes Signal der Unzufriedenheit. Und dann entsteht der Eindruck, die kriegen das noch nicht mal mit, die hören das noch nicht mal. Mhm. Dann nimmt der Frust noch weiter zu und das war schon so ein Signal, ging das weiter so. Und ich hätte aber manchmal tatsächlich gern so einen Zeitumdreher, wie es in Harry Potter gibt, in diese Zeit zurückzugehen und es einfach mal zu probieren. Also so zu sprechen, wie ich es jetzt tue. Ich glaube, am Ende wäre weniger passiert, als ich Angst gehabt hätte. Es hätten sich ein paar Leute darüber aufgeregt, aber man hätte auch mehr Leute überzeugt.
Muss ich mal was vorlesen aus diesem Buch, ja. Der große Umbruch mit Steffen Mau. Wir haben da aus meiner Sicht den Fehler gemacht, dass Emanzipationsbemühungen sehr stark als ein Gegeneinander ausgetragen wurden. Also Feminismus vor allem als Kampf gegen die alten weißen Männer.
Ja, also ich meine, das ist ja...
Ich hab diesen irgendwann diesen feststehenden Begriff des alten weißen Mannes hier in der Sendung mir so oft anhören müssen, dass ich immer... Ich bin dann auch nicht mehr darauf eingegangen, weil ich dachte, komm, lass es einfach. Aber ich frage mich bis heute, wer kam irgendwann auf die Idee, alte weiße Männer als das ultimative Feindbild grundsätzlich zu beschreiben, wenn man doch darum bemüht ist, möglichst nicht diskriminierend durch die Welt zu laufen. Und dann diskriminierst du jemanden aufgrund seines Geschlechts, Mann, alter weißer Mann und seiner Hautfarbe. Es ist die perfekte Definition von Rassismus und Diskriminierung. Mehr geht nicht.
Rassismus würde ich an der Stelle gar nicht sagen, weil es natürlich keine strukturellen Ausschluss oder strukturelle Schlechterstellung gibt für ältere weiße Männer, weil sie ältere weiße Männer sind. Was ich das Problem daran finde, ist, dass es natürlich wahnsinnig homogenisierend. Also ich sage, alle älteren weißen Männer sind auf der Gewinnerseite und denen geht's super, weil sie alte weiße Männer sind.
Das ist doch absurd.
Jetzt habe ich einen alten weißen Mann, der wohnt vielleicht in einem Ort, der relativ schlecht gestellt ist, schlechte wirtschaftliche Perspektiven, kaum Anbindung mit der Bahn, der arbeitet zwei Jobs, um irgendwie in die Runden zu kommen. Wenn ich jetzt da auftauche und dem sage, du bist auf der absoluten Gewinnerseite, weil du ein weißer Mann bist,
ja, oder
jetzt,
du bist
musst
ein Problem.
Mal, jetzt musst du mal abgeben, jetzt ist mal an der Zeit, dass du hier deine ganzen Privilegien aufgibst, dann denkt er sich, Gott, es soll noch schlimmer werden als jetzt gerade. Darauf habe ich ja gar keinen Bock. Das heißt, die Leute gehen in totale Abwehr. Und diese grundsätzliche Einteilung, es gibt auf der einen Seite die weißen Männer und das sind die Gewinner. Und es gibt auf der anderen Seite die Frauen, das sind die Verlierer. Das ist viel zu schubladendenkend. Es macht, glaube ich, Mehrheiten kaputt. Und es ist eben auch für Leute, und es gibt viele Männer in diesem Land, die sind nicht auf der Gewinnerseite des Lebens. Das blendet es ja komplett aus. Und die werden dann natürlich sagen, von der will ich nichts mehr hören, weil noch schlechter kann es mir auf gar keinen Fall gehen.
Mhm. Frau Bethke.
Damit beschreiben Sie aber ja was, Frau Lang, was Sie vorhin, haben Sie so dargestellt, als würde Ihre Partei immer über jedes Stöckchen springen, was die rechte Seite Ihnen hinstellt. Aber Sie machen das ja selber. Das haben Sie jetzt ja selbstkritisch gerade analysiert. Sie sind eben viel zu weit gegangen in vielen dieser identitätspolitischen Fragen. Und es ist eben nicht so,
wie es, auch, ne?
Ja,
ist auch
wie es oftmals dargestellt wird. Sobald der Begriff Kulturkampf fällt, geht sofort immer, deshalb sprach ich vorhin von Schuldzuweisung, der Blick nach rechts. Oder also da wird dann oft auch die konservative Haltung gleichgesetzt mit einer rechtsextremen Haltung, was ich ganz, ganz schädlich finde für die Debatte. Aber man muss doch auch einfach mal sehen, es ist über einen langen Zeitraum von linker Seite mit einer Vehemenz und Aggressivität die linke Identitätspolitik vorangetrieben worden. Dazu gehört das Gendern, dazu gehören alle möglichen Sprachregelungen, dazu gehört dieses Bild vom alten weißen Mann. Das ist doch, da hat ja so viel...
Gendern, Frau Bethke, ich hatte manchmal das Gefühl, aber vielleicht bin ich in den falschen Kreisen unterwegs, haben wir da nicht teilweise sozusagen Gespenster beschworen?
Ja. Nein, eben nicht. Das ärgert mich extrem daran, dass inzwischen will das keiner mehr gewesen sein. Also eigentlich im Moment wird dann immer so gesagt, dann sagen immer die Linken, wir haben das gar nicht so gemeint, das kann doch jeder machen.
Beschreiben Sie das mal, wie haben Sie das wahrgenommen?
Einfach nicht. Es gibt Redaktionen, die das vorschreiben, das Gendern, und die einem das dann auch reinredigieren. Es gibt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich gehöre nicht zu den grundsätzlichen Feinden dieser Institution, also bitte nicht mich falsch verstehen, in manchen Sendungen wird es gemacht, in anderen nicht. Bei Ihnen wird es, glaube ich, nicht gemacht.
Aber das war vollkommen in Ordnung.
Um das mal kurz klarzustellen, mir hat nie jemand gesagt, und ja, hab heute bitte Gender. Nie.
Ja, okay, aber viele haben es gemacht.
Aber das ist doch genau sinnvoll, dass man sich frei entscheiden kann.
Ich würde mir das auch nie gefallen lassen.
Es wurde doch nicht mit dem Gestus der Toleranz verbreitet, jeder könne das machen, wie er will, sondern mit dem Anspruch einer Wahrhaftigkeit, wir müssen jetzt auf eine bestimmte Art und Weise sprechen.
Wie viel Prozent der Menschen in Deutschland gendern?
Ja, aber es geht doch um diejenigen, mir geht es doch jetzt hier um diese Debatte über den Kulturkampf, den wir hier führen, weil die Linken jetzt immer oder die linke Seite behauptet, sie hätten das schon immer mit großer Toleranz verfolgt und das ist einfach nicht richtig. Da ähneln sich der rechte und der linke Rand extrem in der Methodik und in der Vehemenz der Durchsetzung. Und es ging ganz, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe, dass Sprache die Welt forme. Und wenn wir nicht unsere Sprache änderten, dann bleibe alles so diskriminierend, wie es in der Gesellschaft sei. Wenn man diese Position nicht geteilt hat. Zum Beispiel, wenn man diese Genderpause verwendet, wenn man immer ÄrztInnen sagt, dann erst würden Kinder begreifen, dass auch Frauen diesen Beruf ergreifen können. Und jetzt,
es gab ja auch wirklich absurde Diskussionen über die setzt du ein Sternchen, setzt du ein Unterstrich.
Ja, genau, dann gab es, also ich habe in politischen, in ernstzunehmenden parteipolitischen Stiftungen Diskussionen erleben müssen. Da gab es noch nicht die Schreibweise mit dem Doppelpunkt, sondern mit dem Unterstrich. Das könne man nicht machen, weil man auf diese Weise Frauen wieder diskriminiere. Das war grotesk. Ja, und jetzt finde ich, es wäre doch ein bisschen mehr Ehrlichkeit geboten zu sagen, okay, wir waren da auf dem Holzweg. Das hat ganz viel Schaden angerichtet. Und das, die SPD zum Beispiel, ohne das so auszubuchstabieren, ist jetzt wieder weg von diesen postmateriellen Diskursen und will versuchen, das Thema der sozialen Gerechtigkeit zu besetzen. Gelingt ihnen auch nicht so gut, aber sie haben es immerhin verstanden. Sie müssen wieder zurück zu den Themen der einfachen Bürger, denn da gibt es ja auch zig Umfragen. Keiner will das haben.
Aber ich würde erstmal sagen, also soziale Gerechtigkeit ist nun wirklich ein Thema, was unsere Gesellschaft
aber
insgesamt
die
betrifft
sind
und betreffen muss.
Sie sind in Verruf geraten wegen des Genderns, sondern weil sie, das ging ja viel weiter, es war letztlich ein Angriff auf den Lebensstil, wie er jahrzehntelang in Deutschland üblich war. Es ging nicht nur um den alten weißen Mann, sondern den, der das Nackensteak auf den Grill legt, der den Diesel in der Garage hat und eine Ölheizung im Keller hat. Und von daher fand das ja auf sehr vielen Ebenen diese Auseinandersetzung statt. Die Grünen treten wie keine andere Partei für Veränderung ein. Sie wollen die Gesellschaft ändern. Und das trifft in einer alternden, sehr auf Sicherheit bedachten und eben in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befindenden Gesellschaft, trifft das auf sehr viel Widerstand. Und ich glaube, es ist ein Detail des Gendern, aber das ist Gendern allein ist nicht das Problem der Grünen gewesen, sondern das ist ein viel umfassenderes.
Vor allem, ich will dazu auch einmal sagen, also allein darüber zu sprechen, dass natürlich Sprache auch unsere Wahrnehmung der Realität prägt. Also ich glaube, das kann man ja nicht komplett ausblenden, dass wenn ich Arzt sage, man tendenziell erstmal an einen Arzt denkt. Und ich würde auch sagen, dass an vielen Stellen in diesem Bereich
wirklich
mit sehr großen Zerrbildern gearbeitet wurde. Also ich war jahrelang frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Ich war genau für dieses Thema zuständig, Frauenpolitik. Und ich habe kein einziges Interview zu diesem Thema gegeben. Ich wurde ohne Ende dazu angefragt. Der Söder hat wieder was gesagt, der Amthor hat was gesagt, der Christoph Bloss hat was gesagt. Können Sie noch hier noch ein Streitgespräch machen? Können Sie nicht hier noch ein Streitgespräch machen? Und ich habe immer für mich gesagt, mich interessieren ganz andere Themen. Mich interessiert, welchen Lohn Frauen haben. Mich interessiert, wie die Arbeitsbedingungen in Berufen sind, die einen sehr, sehr hohen Frauenanteil haben. Das heißt, an vielen Stellen wurde da einfach mit kompletten Zerrbildern gearbeitet. Auch die Forschung, es hätte einen Genderzwang gegeben, egal ob im Öffentlich-Rechtlichen oder Institutionen. Und gleichzeitig muss man sich Fragen als
Verwaltung gibt es doch sowas. Es gibt jetzt nicht alles ausgedacht. Es gibt auch in der Universität,
die sich dafür entschieden haben, aber es gibt keinen grundsätzlichen Zwang. Es gibt jetzt gerade ein Verbot, das wird jetzt gerade von Söder durchgesetzt. Also wenn jemand Verbote beim Thema Sprache macht, dann ist das allein Markus Söder. Und gleichzeitig, und jetzt kommt die gewünschte Selbstkritik, und davon findet sich tatsächlich auch in diesem Buch doch einiges wieder, weil natürlich reicht es ja nicht immer nur zu sagen, die Medien sind so gemein, die anderen sind so gemein, alle verbreiten Zerrbilder von uns, sondern ich muss mich schon fragen, warum haftet das so? Also warum sind so viele Menschen bereit, das zu glauben? Warum haben so viele Menschen das Gefühl, ja, das sind die Grünen? Und ich glaube, da ist es schon tatsächlich so, dass wir manchmal einen zu großen Fokus auf bestimmte sprachliche Codes gelegt haben und vielleicht auch auf eine gewisse Form der moralischen Distinktion. Manche Dinge, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, das Nackensteak, das Autofahren, das sind ja politische Themen, denen muss man sich widmen. Also ich kann nicht ausblenden, wie Ernährung zusammenspielt mit dem Thema Landwirtschaft. Ich muss mich damit auseinandersetzen, wie wir im Verkehrsbereich auch unsere Klimaziele einhalten. Aber ich kann mich schon entscheiden, mache ich ich das eher mit einem Ansatz, der auf die strukturellen Voraussetzungen setzt? Oder mache ich das über eine gewisse moralische Distinktion? Du bist ein besserer Mensch, wenn du es so machst, oder du bist ein schlechterer Mensch. Und ich glaube, das ist schon was, wo meine Partei auch in einem Lernprozess ist, da hoffentlich in die richtige Richtung geht. Und ich meine, ich habe es gesagt in dieser gerade etwas pathetisch klingenden Rede, aber das ist eine unserer Hauptschwächen, wenn wir als Elitenpartei wahrgenommen werden.
Lass uns mal nochmal wirklich inhaltlich werden. Sie schreiben auch, wir haben in den letzten Jahren eine sehr angstgetriebene Politik gemacht. Also wir, nehme ich an, wir alle. Und angstgetriebene Politik ist darauf ausgelegt, keine Fehler zu machen. Und da beschreiben Sie, dass Sie Interviews gegeben haben, bei denen es das Hauptziel war, dass man sich am Ende der Antwort nicht mal an die Frage erinnert, weil man einfach so lange um den heißen Brei herum geredet hat.
Kriegt man auch, wenn man so schnell redet, wie ich fast finde.
Genau. Ich habe von Ihnen immer sehr klare Aussagen bekommen. Das fand ich immer gut. Also man konnte Sie auch in eine gewisse Richtung drücken. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen, Frau Löhr, oder Frage, ist das ein bisschen vorbei, wenn man sich anschaut, was jetzt gerade passiert? Die Reform zum Beispiel des Bürgergelds, das jetzt Grundsicherung heißt, ist das ein Weg in die richtige Richtung? Und dann würde mich mal die juristische Dimension interessieren, weil ja die Frage ist, ob das, was da gerade geplant ist, so überhaupt umsetzbar ist.
Nee, also zum einen glaube ich schon, dass den Grünen so viel Gegenwind entgegenschlägt, auch damit zu tun hat, dass sie zu dieser Polarisierung, die sie ja oft klagen, dass es die gibt in der Gesellschaft, selbst beigetragen haben. Also zu Zeiten der Ampelkoalition, so die wichtigsten Vorhaben war das Gebäudeenergiegesetz, Heizungsgesetz im Volksmund, Cannabis-Legalisierung, das Selbstbestimmungsrecht, also schnellere Einbürgerungen. Die Grünen waren immer beim Thema Migrationspolitik die Bremser.
Das war ja auch interessanterweise auch die FDP. Ne? Ich erinnere mich an den Satz von Christian Lindner. Wir haben überall Dissens, aber beim Kiffen sind wir uns einig.
Genau.
Das sind halt
viele Themen. Ja. Und zugleich haben halt Soziologen, Politologen immer wieder gesagt, die zwei Dinge, die Menschen umtreiben, ist zum einen die Migration, die weitgehend ungesteuerte Migration. Jeder, der es hierher geschafft hat, kann mehr oder weniger bleiben und wird versorgt. Und die Wirtschaftskrise, die schon sehr tiefgehend war, als die Ampel angefangen hat. Und die sowohl Scholz als auch Habeck immer wieder mit, es kommt ein grünes Wirtschaftswunder, wenn wir nur lange genug warten und das Land nicht schlecht reden. So. Und es kam halt nicht, es kommt bis heute nicht. Jetzt ist das Problem von Friedrich Merz, aber das ist eine andere Baustelle. Und ich glaube, was jetzt die schwarz-rote Koalition zumindest jetzt mal versucht zu ändern, ist, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Das hat sie in den vergangenen oder in den ersten Monaten auch nicht gemacht. Mütterrente völlig überflüssig, Gastrosteuersenkung und sowas auch völlig überflüssig. Debatten um Richterstellen hätte alles nicht sein müssen. Und deswegen habe ich jetzt diesen relativ wohlwollenden Kommentar geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, jetzt mit dieser Bürgergeldreform geht es jetzt tatsächlich mal in die richtige Richtung. Also wir widmen uns einem Thema, dass nämlich die Sozialausgaben aus dem Ruder laufen. Mehr als 50 Milliarden Euro allein für das Bürgergeld. Der Anteil des Arbeits- und Sozialministeriums im Haushalt steigt insgesamt immer weiter. Und da müssen wir ran. Und wir müssen zugleich was tun, damit die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt. Und deswegen finde ich schon, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich war schon auch erstaunt jetzt über die Reaktionen, vor allem bei den Grünen. Klar, sie sind jetzt Opposition, sie können da befreit aufspielen. Soziale Kälte, die Menschen werden in den Hunger getrieben. Also sie werden gegängelt. Und ich nur dachte, also wenn jemand von staatlichen Leistungen lebt und sich wiederholt auf Briefe nicht meldet, nicht mitwirkt, nicht versucht, wieder den Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu erarbeiten, dann ist das für mich keine soziale Kälte, sondern das ist sozial gerecht, nämlich gerecht denen gegenüber, die das mit ihrem Steuergeld erwirtschaften. Und ich frage mich, ob sie da nicht so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, wenn sie jetzt versuchen, die Linkspartei gewissermaßen noch links zu überholen.
Das ist gar nicht mein Ziel, nur ich finde, wenn ich sage, bei bestimmten Terminversäumnissen, was ja jetzt sogar härter bestraft wird als andere Pflichtverletzungen, dass am Ende sogar die Kosten für die Unterkunft gestrichen werden und ich Familien mit Kindern da nicht rausnehme, das wird am Ende Familien die Obdachlosigkeit führen.
Wenn jemand dreimal aufgefordert wurde, sich dann nochmal nicht meldet, nicht keine Begründung hat, nicht krank ist, also wenn die einfach nicht auftauchen, nicht ansprechbar sind.
Ja, und was ist mit dessen Kind? Das ist dann in Ordnung, dass diese Familie kein Geld mehr für die Unterkunft bekommt. Das heißt, im Zweifelsfall in die Obdachlosigkeit geht. Das ist für mich ganz klar soziale Kälte.
Aber ist es so, sie hat doch einen Punkt. Ist es soziale Kälte, wenn jemand sich dreimal nicht meldet.
Es ist Sozialkälte, wenn ich komplette Kosten für die Unterkunft stelle, Totalsanktionen machen, das für Familien mit Kindern.
Unter dieser Bedingung.
Er hat ja dreimal die Möglichkeit,
sich zu erklären.
Aber auch da hängen ja Kinder dran, auch da hängt ja eine Familie dran. Die sind doch davon mit betroffen. Sag ich dann, du bist irgendwie so halb mitschuldig.
Aber wenn dir deine Familie wichtig ist...
Ja, aber das kann ich doch nicht sagen, weil jetzt gerade dein Vater sozusagen an der Stelle zum Beispiel da nicht die richtige Entscheidung genommen hat. Das betrifft diese ganzen Familien. Wir müssen uns auch anschauen, das sind häufig Fälle, wo wir Suchterkrankungen haben. Das sind häufig Fälle, wo wir psychische Probleme haben. Also einmal die Vorstellung, da hängt jemand zu Hause rum und hat keinen Bock auf einen Brief zu antworten, ist die falsche. Ich habe aber ehrlich gesagt noch ein anderes Problem, was diese Bürgergeldreform angeht. Und zwar, dass sie das, was jetzt gerade die Regierung versucht, damit auszustrahlen, jetzt machen wir ernst, jetzt passiert richtig was, das wird sie null erfüllen. Wenn wir uns die drei Hauptprobleme anschauen, die wir gerade haben. Das erste ist der Haushalt. Da wird das so gut wie keine Einsparung einbringen. Friedrich Merz und Thorsten Frey sind gestartet mit den großen 30 Milliarden, die man da einsparen kann.
Es ging hier in dieser Sendung los.
Hat in der Pressekonferenz
hier
Thorsten Frey saß hier und hat die 30 Milliarden. Dann waren es die 10 Milliarden bei Carsten Lindemann, dann waren es noch die 5 Milliarden bei Friedrich Merz. Und jetzt hat Bärbel Bastek, wenn alles gut läuft und wir 100.000 Leute neue Arbeit bekommen, sind wir noch bei 1 Milliarde. Das ist im Vergleich mit dem Haushalt doch das, deswegen halt, wird überhaupt nicht. Das wird der Wirtschaft nicht bringen, weil die Menschen, die da betroffen sind, überhaupt nicht auf die Plätze oder auf die Jobstellen passen, die jetzt gerade offen sind.
Aber vielleicht befriedet es ein bisschen die Gesellschaft.
Ja, und das ist der dritte Punkt.
Es wird dieses Bürgergeld als unvorstellbar unfair empfunden worden ist.
Aber es wird für die Menschen, die ein kleines Einkommen haben und die ja gerade wirklich Angst und Sorgen haben, wie sie um die Runden kommen. Also wir haben das Thema mit der Miete, die viele Leute mich sagen haben. Wir haben gesteigende Preise bei den Lebensmitteln. Wir haben ein Gefühl bei vielen Leuten von, ich komme nicht um die Runden.
Klar.
Für die wird es kein Deut besser werden. Das heißt, man hat jetzt eine kurzfristige Entlastung geschaffen, wo man sagen kann, wir haben hier wirklich was gezeigt, aber man hat kein wirkliches Problem gelöst.
Ja, vielleicht können wir mal das von juristischer Seite mal beleuchten, Frau Moses-Gersdorf, weil interessant wäre mal zu hören, ob dieses, am Ende ist es ja ein politisches Versprechen, wie Ricarda Lang gerade sagt, jetzt greifen wir durch. Das lassen muss nicht mehr gefallen, du meldest dich dreimal nicht und notfalls geht es runter bis auf null. Geht das überhaupt?
Sage ich gleich gerne was dazu, aber vielleicht auch noch mal, ich kann die Hoffnung von Frau Löhr auch nur enttäuschen, da wird keine große Ersparnis rauskommen. Selbst diese 1 Milliarde, wenn Sie sich die Zahlen angucken, wir hatten im letzten Jahr für ungefähr 23.000 Menschen Minderungen. Und geschätzt wird, dass die Zahl der Totalverweigerer, und wenn ich das richtig sehe, geht es Frau Baas im Wesentlichen darum, etwa bei 16.000 liegt. Also da wird nicht so wahnsinnig viel rumkommen.
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich erwarte, dass da viel Geld gespart wird.
Naja, Sie haben schon gesagt, bei den Problemen, die wir hier in diesem Land haben, ist es gut, dass wir die Probleme mal angehen. Ich glaube, da wäre die Reform der Rentenversicherung und die Reform der Krankenversicherung, aber vor allen Dingen der Rentenversicherung deutlich wichtiger. Da sind deutlich mehr Einsparungen. Aber zur juristischen Seite, das werden wir uns natürlich sehr genau angucken müssen und auch erst können, wenn der Gesetzentwurf und die Gesetzesbegründung vorliegt. Aber es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2019, ist also nicht lange zurück. Und der hat das Bundesverfassungsgericht sich damals schon mit Sanktionen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende beschäftigt und sehr genau die Voraussetzungen dafür genannt, dass Sanktionen vorgesehen werden können. Es hat also gesagt, es ist eine Existenzsicherungsleistung, Existenzminimumsicherungsleistung. Und wenn die gestrichen wird oder wenn nur Kürzungen vorgesehen werden, ist es erstmal eine enorme Belastung. Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass der Staat berechtigt ist, auch Existenzsicherungsleistungen an den Nachranggrundsatz, an Subsidiarität zu knüpfen und wirklich nur zu zahlen, wenn jemand bedürftig ist. So, und jetzt kommen sozusagen die Einschränkungen. Daran wird sich der Gesetzgeber am Ende messen lassen müssen. In dem konkreten Fall, in dem konkreten Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht damals eine Leistungsminderung von 30% unter bestimmten Voraussetzungen mit bestimmten Einschränkungen für verfassungsgemäß erklärt. Eine Leistungsminderung von 60% und von 100%. Und da waren nicht die Leistungen für Unterkunft und Wohnung, die fielen damit weg. Also 60% und 100% hat es für verfassungswidrig erklärt. Und jetzt kommen die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt ist. Der erste Punkt, der ist enorm wichtig. Solche Sanktionen dürfen nie nur vorgesehen werden, um repressiv Fehlverhalten zu ändern, sondern sie müssen immer den Zweck verfolgen. Und das ist auch absolut richtig. Und da geht es in der Tat dann auch um Gerechtigkeit, das sehe ich auch so, den Einzelnen, der ja erwerbsfähig ist, bedürftig und erwerbsfähig, wieder in die Mitwirkung reinzubringen, also in den Arbeitsmarkt reinzubringen. Insofern wird es erstmal sehr entscheidend sein, dass der Gesetzgeber, und das konnte er damals teilweise bei den Sanktionen nicht, durch Studien, durch andere Erkenntnisse darlegen kann, dass diese Sanktionen vor allen Dingen dann die 100%, die jetzt vorgesehen sind, positive und nicht negative arbeitsmarktpolitische Effekte haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Gesetzgeber muss darlegen, und da mache ich mir schon Sorgen, ehrlich gesagt. Also ich bin gespannt, wie der Gesetzgeber es begründet, bei diesem Sprung von 30% auf 100%, den man jetzt überall liest, das nicht mildere Sanktionen. Also warum sind solche Sprünge erforderlich? Damals hat das Bundesverfassungsgericht schon die Sprünge 30, 60, 100, genau, nicht akzeptiert. Mhm. Warum nicht mildere Sanktionen, die vielleicht über eine längere Zeit wirken, wo vielleicht dann auch an die Stelle von Geldleistungen, Geldwerteleistungen oder Sachleistungen treten? Warum das nicht genauso effektive, wirksame Mittel sind, die den Einzelnen aber wenig belasten? Das. Und ein ganz wichtiger Punkt, den hat auch der ehemalige BSG-Präsident jetzt noch mal hervorgehoben, und den hat das Bundesverfassungsgericht auch genannt, sind eben Härtefallregelungen. Der Einzelne muss immer die Möglichkeit haben, darzulegen, ob er die Mitwirkungspflicht aus wichtigem Grund oder einfach so versäumt hat. Und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Erkenntnis aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Das wird manchmal so ein bisschen übersehen. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz am Ende der Entscheidung sehr klargestellt, dass wenn die Voraussetzungen, die es aufgestellt hat, erfüllt sind, dass dann der Gesetzgeber eine Sanktion von 100% vorsehen darf, weil er eben auch existenzsichernde Leistungen, okay, an echte Bedürftigkeit knüpft.
Das ist das, worauf Carsten Linnemann am Dienstag hier bei uns abgehoben hat, genau darauf, und sagte, das steht da drin, das ist juristisch möglich. Frau Bethke.
Aber das ist dann nicht als Sanktion gedacht, sondern als, wir gehen dann davon aus, dass jemand gar nicht bedürftig ist.
Es ist eine Sanktion, ja, aber man so kann davon ausgehen, unter bestimmten Voraussetzungen, dass jemand gar nicht bedürftig ist. Das Entscheidende, worüber wir Juristen uns auch unterhalten bei der Lektüre des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, man legt dann ja sehr viel aus und interpretiert rein, ist die Frage, gilt das auch für die Kosten für Unterkunft und Heizung? Weil da das Bundesverfassungsgericht schon in der 2019er Entscheidung ein sehr strenges Augenmerk drauf gelegt hat und gesagt hat, da muss man aufpassen. Das ist natürlich wirklich ein Punkt, wo die negativen Effekte überhand nehmen können, weil jemand in die Verelendung und in die Verschuldung reinkommen kann. Insofern, es wird wirklich genau darauf ankommen, was für ein System uns genau vorgelegt wird und wie das begründet wird und welche Studien und Erkenntnisse der Gesetzgeber am Ende auch vorlegen kann.
Und aber ich finde, man darf die Signalwirkung,
man darf die politische Signalwirkung, auf die auch Frau Löhr Bezug genommen hat, wirklich nicht unterschätzen. Das Bürgergeld ist unglaublich unbeliebt in der Bevölkerung gewesen und insofern bestand für die SPD da auch Handlungsbedarf, denn sie haben es nicht vermocht, dieses Bürgergeld als etwas zu vermitteln, was ein Instrument sein könnte für mehr soziale Gerechtigkeit, sondern sehr viele Bürger haben das als soziale Hängematte interpretiert und auch kritisiert. Da hat sich ja etwas verschoben. Deshalb war das nicht nur für den Koalitionsfrieden nötig, sondern auch als Rettungsmaßnahme für die SPD. Man kann das ja im Prinzip so ähnlich sehen wie die Agenda 2010. Das kann jetzt den linken Flügel möglicherweise in gewisse Identitätskonflikte stürzen lassen. Aber es war hier wirklich eine Handlung erforderlich. Ich finde das auch, das ist jetzt nur Makulatur, aber ich finde es auch richtig, dass das dann mit einem neuen Namen versehen wird. Und ob das, welche Einspareffekte das dann haben, darum geht es jetzt erstmal nicht. Es geht darum, was macht das in der Gesellschaft?
Wir sind uns einig,
da geht es. Dass wir sagen, es geht nur um die Signalwirkung und worum was ein Eingespart
ist. Ja, aber Frau Lange, Sie wollen ja, dass Ihre Partei wieder Erfolg hat. Ich glaube nicht, dass die Grünen erfolgreicher werden können, wenn sie immer weiter nach links rücken. Ich stimme da mit Ihnen überein, dass die grünen Themen, der Klimawandel, der Klimaschutz, das sind ganz, ganz wichtige Themen. Der Klimawandel gehört zu den zentralen Herausforderungen dieser Gesellschaft. Wenn die Grünen es aber nicht schaffen, dieses Thema positiv zu besetzen, sondern stattdessen, was Sie jetzt für ein Fass aufmachen mit sozialer Kälte oder so kommen, was die Linkspartei viel erfolgreicher zurzeit besetzt, dann glaube ich nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Und das deutet im Moment nicht viel darauf hin, dass Ihre Partei gewillt ist, stärker in die Mitte zu rücken.
Also die Frage ist, wo Frau Lange hin soll.
Für mich ist komplett in der Mitte klar, dass wir es schaffen müssen, dass
haben wir letzte Woche gelernt, war Christian Dürr hier.
Ach stimmt, die radikale Mitte.
Die radikale
Mitte. Das ist ja ehrlicherweise immer ein bisschen was mit den Debatten. Ich führe seit 13 Jahren Debatten über die Mitte in meiner Partei und meine Erfahrung ist, le Mitte c'est moi, also die Mitte ist immer da, wo die Person hin will, die gerade in der Mitte will.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich würde doch gerne ganz lange mit Ihnen sprechen, aber ein Thema noch, Steuern. Auch da wieder juristisch interessant, ne? Erbschaftssteuer. Da gab es ja das Signal, Frau Löhr, ich schaue jetzt ganz bewusst zu Ihnen, Jens Spahn, der da so ein Türchen aufgemacht hat und sagt, so. Und man hatte das Gefühl, da läuft im Hintergrund so ein Handel. Also wir kriegen von euch eine echte Strukturreform, Herbstreform, was auch immer. Und dafür kriegt ihr von uns die Erbschaftssteuer. Ist das die Idee?
Na gut, diese Deals sind leider sehr verbreitet. Ich bin da jetzt kein Freund davon.
Ja, ich finde das gar nicht leider. Es ist aber Politik, das, oder? Das ist
aber letztlich war die CDU war ja durchaus schon mal einen Schritt weiter. Also es gab im Frühsommer 2023 gab es ein Steuerkonzept und da stand unter anderem auch das drin, was viele Ökonomen seit langer Zeit schon fordern, dass es eine Reform der Erbschaftssteuer gibt und ein Modell ist eben diese sogenannte Flat Tax. Also 10% auf alles gewissermaßen.
Auch wenig auf Tiernahrung. Einfach auf,
auch auf Tiernahrung.
Auf alles. Ja.
Auf alles und weniger Ausnahmen für die Vererbung von Betriebsvermögen, dann die Möglichkeit zu Stunden und Ähnliches. Also dass jetzt Betriebe erhalten bleiben und auch Arbeitsplätze erhalten bleiben. Aber dass im Prinzip alle zahlen müssen, aber einen geringeren Betrag. Da gab es einen Aufruhr unter den Wirtschaftsverbänden und dieser Vorschlag ist sofort wieder in der Schatulle verschwunden und tauchte nicht im Wahlprogramm auf. Und ja, jetzt haben wir diese Debatte. Sie kommt auch jetzt, also sie kommt natürlich, weil Lars Klingbeil sie aufgemacht hat, aber es steht auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts an. Also es könnte sowieso bald Handlungsbedarf auf die Politik zukommen. Mhm. Und von daher hat Jens Spahn jetzt da vielleicht ein bisschen opportunistisch gedacht, okay, dann tue ich mal so, als ob ich jetzt einen Schritt nach vorne gehe.
Die Eckdaten sind ja recht beeindruckend, wenn man das so hört. Also prinzipiell ist ja Deutschland das Land, in dem Arbeit wahnsinnig hoch besteuert wird und Vermögen eher wenig. Das ist in anderen Ländern anders, in den USA zum Beispiel ganz anders. Und wenn man sich mal so die nur zwei Zahlen mal klar macht, ist nicht so ganz klar, wie viel jedes Jahr vererbt wird in Deutschland, irgendwas zwischen 300 und 400 Milliarden. So. Der Staat ist dabei mit ungefähr 15 Milliarden.
Knapp. 13 waren es zuletzt.
Zuletzt waren es 30.
Steuer, genau.
Okay, richtig. Auch da höre ich immer wieder unterschiedliche Zahlen. Aber es ist vergleichsweise
gering, ja.
So, das ist der Hintergrund für die ganze Geschichte. Jetzt sagten Sie gerade, da steht ein Urteil an zum Thema Erbschaftssteuer. Frau Bosus-Gersdorf, können Sie uns das einmal erklären? Was steht da, was passiert da gerade?
Es gab schon verschiedene Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer, aber jetzt ist ein Verfahren anhängig. Und da war, glaube ich, auch mal die Entscheidung für dieses Jahr angekündigt. Also irgendwann wird sie demnächst kommen, wo es um die Ungleichbehandlung bei der Erbschaftssteuer zwischen Privatvermögen einerseits und betrieblichen Vermögen andererseits geht. Es hat also jemand geklagt und durch die Instanzen durch, der privates Vermögen geerbt hat, Immobilien, Wertpapiere und dafür am Ende eine Erbschaftssteuer zahlen sollte. Das hat er verglichen mit einer Erbschaftssteuer, die ein Unternehmer zahlen würde für betriebliches Vermögen. Und da würde der eben so die Rechnung eine viel geringere Steuer für ein viel höheres Vermögen zahlen. Und das liegt damit zusammen, hängt damit zusammen, dass bei uns Betriebsvermögen eben erstmal grundsätzlich anders besteuert werden als Privatvermögen. Mhm. Ist halt die Frage, ist das vergleichbar? Welche Zwecke stehen dahinter? Und es sind eben Betriebsvermögen in einer ganz großen Millionenhöhe, 26 Millionen ungefähr, bis zu 85% steuerfrei. Und danach nehmen dann die Steuervergünstigungen mit zunehmendem Betriebsvermögen ab. Dahinter stehen erstmal irgendwo Zwecke, die auch einleuchten, dass Betriebsvermögen steuerfrei gestellt sind. Es sollen Arbeitsplätze nicht verloren gegangen gehen. Es sollen Unternehmen nicht verkauft werden müssen. Dafür muss der Betrieb dann auch ein paar Jahre weitergeführt werden. Es zeigen aber auch Studien zur Erbschaftssteuer in anderen Ländern, dass das nicht zwingend mit dem Verlust von Arbeitsplätzen verbunden sein muss. Man kann ja auch auf die Idee kommen, dass so eine Erbschaftssteuer auch bei Unternehmen vielleicht gestundet werden kann, aus anderen Vermögensbestandteilen, aus Kreditaufnahmen gezahlt werden kann. Aber das ist das grundlegende Urteil, das beim Bundesverfassungsgericht jetzt ansteht. Und wenn wir uns natürlich mal anschauen, wie ungleich immer noch Vermögen in Deutschland verteilt sind, das ist dann auch wieder das Thema Chancenungleichheit, Chancenungleichheit in Deutschland, die wir hier sehr stark immer noch haben bei Zugang zu Bildung, zu Beruf, aber eben auch im Bereich von Einkommen und Vermögen. Mhm. Ich glaube, jetzt ist gerade der neue Armutsreichtumsbericht rausgekommen. So ein bisschen hat sich im oberen Bereich die Vermögensungleichheit abgebaut, aber im unteren eben nicht. Die obersten 10% bei uns in der Bevölkerung haben immer noch so um die 54% des Vermögens. Die unteren 50% so ungefähr 3%. Mhm.
Frau Lang, Sie als Grüne wollen was? Erbschaftssteuer?
Ja, wir wollen, dass diese Gerechtigkeitslücken, die wir haben,
ich frage das deswegen, weil ein grüner Ministerpräsident, Ihnen auch bestens bekannt, vor einiger Zeit hier saß. Herr Kretschmann, Winfried Kretschmann, der sagte mit seinem unvergleichlichen schwäbischen Idiom zu mir.
Das kann nicht so schwäbisch werden, ja.
So, Herr Latzwi, man muss nur einmal durch Baden-Württemberg fahren und dann versteht man sofort, dass das nicht geht. Auf gar keinen Fall. Weil er sagt, wir haben da so viele Betriebe, Mittelständler und so weiter. Mhm. Und wenn du da rangehst, dann zerstörst du die.
Also ich fahre sehr, sehr oft durch Baden-Württemberg. So. Ich sehe es trotzdem an der Stelle anders als er. Denn tatsächlich sind das ja einfach Gerechtigkeitslücken, die wir haben innerhalb dieser Steuer. Wo man sogar sagen muss, der Mittelstand zahlt mehr, als die wirklich großen Unternehmen zahlen und als die reichsten 10% bis 1%. 75% aller Milliardäre in Deutschland haben dieses Vermögen geerbt. Und 50% des Vermögens in Deutschland wird vererbt. Ist auch deutlich höher, als es in anderen Ländern der Fall ist. Das heißt, wir drohen ja zunehmend zu einer Erbengesellschaft zu werden. Das hat zwei Folgen. Erstens ist das meiner Sicht für die wirtschaftliche Dynamik überhaupt nicht gut. Der durchschnittliche Erbe ist 55 Jahre alt, jetzt nicht in der Zeit, wo ganz frisch neu gerade investiert wird. Und gleichzeitig ist es natürlich für das Aufstiegsversprechen, also dass ich weiß, ich kann mir was hart erarbeiten, ich kann damit aussteigen, auch dafür ist es schlecht. Und deshalb wollen wir diese Lücken, das ist einmal die Bedarfs- oder die Verschonungsprüfung ab 26 Millionen, hat uns Herr Söder, ich glaube, Sie hatten auch vor kurzem mit ihm drüber geredet, hier eingebrockt, dass die aufgegeben wird.
Der will ja die Erbschaftssteuer abschaffen, am liebsten. Das ist eine alte CSU-Forderung.
Ja, das ist natürlich komplett absurd, ne? Also das ist ja genau widersprechend einem Leistungsprinzip in einer Gesellschaft. Naja, wenn am Ende Aufstieg nur noch möglich ist.
Ich werfe keinem vor, dass er was erbt.
Ich werfe es doch niemandem vor. Nee. Aber dass man dann einen gewissen Anteil auf Steuern zahlt. Also warum sollte ich mehr Steuern auf Arbeit zahlen als auf Erbschaften?
Auf die Erlöse ja. Also wenn du dann mit einem Immobilienimperium Geld verdienst, muss natürlich vernünftig besteuert werden.
Nein, auch auf die Erbschaften. Also wir werden sonst dauerhaft eine Ungleichheit immer weiter vererben. Die hat jetzt ganz leicht abgenommen, zeigt der Armuts- und Reichtumsbericht. Mhm. Aber Sie haben gefragt, was wir wollen. Wir wollen, dass die massiven Gerechtigkeitslücken, also die Verschonungsprüfung über 26 Millionen und die Ausnahme für Immobilien, wenn ich 3 Wohnungen erbe, dann zahle ich darauf Erbschaftssteuer. Wenn ich 300 Wohnungen erbe, zahle ich keine.
Genau darüber.
Dass die abgeschafft werden.
Söder gesprochen.
Und ich würde ja sogar sagen, das Beste wäre, das ist schwierig, weil es Ländersteuern sind und zweckgebundene Steuer immer schwierig sind. Aber wenn man zumindest ein politisches Commitment hinbekommen würde mit den Ländern, dass wir das Geld wiederum in Bildung investieren. Also, dass wir da ansetzen, wo gerade auch ungleiche Chancen vererbt werden, in den Kitas und in den Schulen.
Ich glaube, deswegen
kurz einmal Frau Löhr. Und dann sind wir
deswegen ist auch der Widerstand in der Wirtschaft so groß, weil ich glaube, viele das Gefühl haben, es kommt einfach immer nur noch was on top. Also die ursprünglichen Vorschläge von Ökonomen und auch bei der CDU gingen in die Richtung, das aufkommensneutral hinzukriegen. Also es quasi innerhalb der Steuer gerechter zu machen, aber nicht es als Quelle für noch höhere weitere Steuereinnahmen des Staates, eine noch höhere Belastung der Wirtschaft zu nutzen. Und das ist tatsächlich was. Die Grünen sind immer sehr darauf bedacht, noch mehr Geld für den Staat einzunehmen. Und da ist halt der Punkt, wo ich sage, irgendwann ist es einfach total demotivierend. Es geht schon heute vom Durchschnittsgehalt die Hälfte, einem Durchschnittsgehalt die Hälfte an Steuern und Abgaben.
Aber im Gehalt sind vollkommen bei. Ich finde, dass wir Arbeit tendenziell zu stark besteuern, vor allem die Sozialversicherungsbeiträge.
Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Ich will nur noch die zwei Journalistinnen aus der Hauptstadt ganz schnell fragen. Steuererhöhungen kommen oder kommen nicht? Frag nur für einen Freund.
Heißt der Freund jetzt Spahn?
Nee, Carsten Lindemann.
Ich bin sehr gespannt. Also es wäre für die CDU, wäre es nach allem, was schon schwer erklärungsbedürftig war in diesem Jahr, noch mal schwer erklärungsbedürftig angesichts der Haushaltslücken.
Ja,
allerdings hat die CDU ja schon gezeigt, dass sie da einen recht großen Spielraum sieht und auch, wenn es nicht anders geht, begeht. Also
da haben wir doch
insofern offen.
Okay, also ein harter Ausschluss war das jetzt nicht und ein hartes Dementi. Gut,
bei einer Haushaltslücke von 34 Milliarden im nächsten Jahr.
Wir werden Carsten Lindemann daran erinnern, der Tag wird kommen. Danke Ihnen ganz herzlich, es war sehr angenehm und viel gelernt. Heute sollten wir öfter genau so machen, wie jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.